Wir fahren weiter bei unserer Begebenheit von Elisa. Es passt auch sehr gut in beiden Abschnitten zum Abendmahl, das wir jetzt miteinander genommen haben. Und schlagen auf, 2. Könige 4, Vers 38 bis 44. 2. Könige 4, ab Vers 38. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setz den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolquinten sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht, und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie vor dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte, schüttet es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Und ein Mann kam von Baal Shalisha und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Sein Diener aber sagte, wie soll ich den 100 Mann vorsetzen? Er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor, dass sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Wir haben einen Wechsel gemacht. Das letzte Mal waren zwei Einzelereignisse in dieser Hungersnot. Und jetzt sind wir im Grunde genommen im Kern vom Volk Gottes, bei den Prophetenjüngern, bei diesen 100, wo der Elisa, wie vorher sein Vorgänger, der Elia, diesen Prophetenschulen angegangen ist und die immer wieder aufgesucht hat, so unterrichtet hat im Wort, sie weitergeführt hat. Auch sie sind von dieser Hungersnot betroffen. Und es ist für mich interessant, wenn wir die beiden Situationen anschauen, ist beide Mal ein Mann der Auslöser von dieser Situation. Und beide Mal ist uns der Name von dem Entscheidenden nicht genannt. Bei Gott sind die bekannt, aber bei uns nicht. Und darum dürften wir beide Mal da ganz ruhig anfangen, mal unseren Namen einsetzen. Und dann schauen, was daraus wird, welche Lehre, dass wir daraus aus dem Abschnitt ziehen können. Er gibt dem Gehasi, in einem ersten Gehasi sein Diener, gibt er den Auftrag, einen Eintopf zu machen. Und was er alles in die Pfannen getan hat für die 100 Prophetenjünger, wissen wir nicht. Aber ich denke, wegen der Hungersnot war es eine dünne Suppe gewesen. Und darum hat da noch irgendeiner den Eindruck gehabt, ich gehe aufs Feld raus, hole noch etwas, wo man reinschnetzeln kann. Er hat dort wilde Gurken oder das Rankengewächs, das da geschrieben ist, gefunden, das er nicht gekannt hat, und hat das reingeschnetzelt. Der Gehasi, denke ich, ist dabei gestanden, dann steht in der Mehrzahl, sie kannten es nicht. Er hat das auch gesehen, und auch er wird gefunden haben, das schadet nichts, wenn man dann noch ein bisschen etwas dazu tut. Was passiert ist, haben wir gelesen, irgendwie ist das ungenüssbar gewesen oder eben noch mehr, es ist der Tod im Topf gewesen. Jetzt, ich will da nicht zu lang beim irdischen Essen stehen bleiben und Überlegungen anstellen, was das gewesen sein oder was nicht gewesen sein. Die Bibel tut uns gar nicht mehr informieren, und wenn sie es dort mal nicht gekannt haben, was wenn wir jetzt 2500 Jahre später versuchen, Schluss zu ziehen, was das für ein Rankengewächs war. Es spielt nicht so eine Rolle. Ich will da jetzt mehr den geistlichen Aspekt rausnehmen und die Frage in den Raum stellen, laufen wir nicht Gefahr, dass wir es im Geistlichen etwa gleich machen. Im Irdischen sind wir eigentlich nicht so gefährdet, dass wir dort etwas essen, was wir nicht kennen. Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und dann sind wir dort noch gleich vorsichtig. Im Geistlichen sieht es manchmal anders aus, dass auch dort, um Nahrung ein bisschen aufzuheben, um sie etwas attraktiver machen, etwas lustiger machen. Und wenn man es essen, müsste man das Gleiche aussagen. Sie macht krank und der Tod ist im Topf. Wenn ich das jetzt ein paar Gedanken auslege dazu, so möchte ich dort einfach das Bild nehmen von all dem, was wir konsumieren über die Augen und über die Ohren, sei das die Medienwelt und so weiter, wo unser Innere irgendwie füllt. Und dort ist meine Frage schon, ist vieles davon nicht auch so ein Rankengewächs, das uns im Endeffekt den Tod bringt? Ich will da nicht in Details gehen von der ganzen Medienwelt. Es kann aber auch Sport sein, es können Hobbys sein, die uns einfach Zeit und Geld alles voll beanspruchen, dass wir am Schluss keine Zeit mehr haben fürs Göttliche. Wir sind gefüllt mit dem, wenn man mit so einer Person redet, ist das immer das erste Thema und das ist das letzte Thema, wenn man auseinandergeht. Und dann muss ich sagen, dann ist es schade. Denn die Bibel will uns etwas anderes geben. Dass wir uns immer wieder auch aus dem Lebenswasser da, aus dem Lebensbrot herausfüllen. Jetzt sagt der Elisa, sie sollen ihm ein bisschen Mehl bringen und da könnte die Frage kommen, ist das ein Wundermittel, das er jetzt hier kippt. Jetzt, ich denke, jede Hausfrau weiss, dass wenn etwas bitter ist, dass man mit ein bisschen Mehl ein bisschen eine Neutralität herbringen kann. Das ist möglich. Aber ich denke nicht, dass da das die Meinung ist. Sondern beim Mehl wird jetzt beim Getreide stehen bleiben einen Moment, so wie wir es da auch gehabt haben. Und beim Brot. Es geht bei beiden Gleichnis, geht es um die gleiche Geschichte raus. Und der Herr Jesus sagt im Johannes 6, 51, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Und ich werde es jetzt ganz praktisch anwenden in deine Situation und in meine Situation. Wie manches ist der Morgen vielleicht da inne und trägt irgendeine Last. Sei es eine Krankheit, sei es sonst ein Leiden, das mit sich trägt. Und dort, sobald wir, wenn ich beim Bild bleibe, das Mehl, sobald wir Jesus drin nennen, gibt das ganz eine andere Perspektive. Dann hört die Bitterkeit auf. Dann kommt das Ganze kommt eine Ausrichtung über, das Ganze kommt einen tiefen Sinn über, es kommt ein Inhalt über und es kommt ein Ziel über. Und es nährt und es stärkt. Es tut uns nicht töten, sondern es hilft uns zum Leben. Und das ist für mich der Inhalt von dieser ersten Geschichte. Bei der zweiten, auch wieder ein Mann kam von Baal Shalisha, der hat einen weiteren Weg hinter sich gehabt und bringt Erstlingsfrucht, bringt er am Elisa, einen Prophet. Für mich logisch und nachvollziehbar. Normalerweise im 2. Mose und auch in den folgenden Mosebüchern haben sie den Auftrag gehabt, das zum Tempel zu bringen, die Erstlingsfrucht für Priester und Leviten. Aber wir wissen, seit dem Jerobeam, wo er König war, ist das Nordreich abgerutscht und abgerutscht, völlig gottlos gewesen. Und so haben die Gottesfürchtigen irgendwie nicht die Freudigkeit gehabt, dem gottlosen System das noch irgend zu unterstützen oder zu finanzieren. Sie haben sich überlegt, woher können wir es bringen. Der Elisa war bekannt gewesen, dann haben sie gesagt, wir bringen es dem. Der verwendet das Gottgewollt, der verwendet es dort, was nötig ist und baut so das Reich Gottes auf. Der Mann hat sich leiten und das zeigt mir einfach auch bis in die heutige Zeit, Gott hat überall und immer seine Werkzeuge, wo er dann an den entscheidenden Schlüsselpositionen heransetzt, wo es nötig ist. Das war da auch. Der Mann ist mit diesen Brötchen in eine schwierige Situation gekommen, vom Hunger, von der Bedürftigkeit und so weiter. Und jetzt möchte ich in diesem Zusammenhang einfach der Elisa und der Gehasi ein bisschen auseinandernehmen und die beiden anschauen, wie sie sich verhalten. Der Gehasi, der Diener auch wieder, der die Brötchen in Empfang genommen hat, ich denke, der ganz pragmatisch überlegt, er müsste sagen, was wollte ich machen? 20 Brötchen, 100 hungrige Männer, und das sind nicht so Brot gewesen. Ich stelle mir vor, das sind 20 so bäuerli-ähnliche Brötchen gewesen. Wo man hätte müssen sagen, wenn er 100 gebracht hat, hätte man jedem wenigstens eins können geben. Aber jetzt ist der Gedanke nahe gewesen beim Gehasi, du, die tun wir da unteren, und dann, wenn der Elisa und ich weiterziehen, nehmen wir das Säckchen mit, und dann haben wir wenigstens für die nächsten paar Tage gerade wieder ein bisschen gesorgt. Wir zwei haben es ja schliesslich am strengsten. Wir sind immer wieder unterwegs. Wir haben den ganzen Stress von der Arbeit und all das. Und da darf es bei uns jetzt schon mal ein bisschen etwas Zusätzliches auch noch sein, was die anderen nicht gerade sehen. Mit dem machen wir nur die Leute verrückt, wenn wir die kleinen Brötchen noch feufteln müssen. Das wird heikel. Der Elisa völlig anders. Der Elisa sagt, gib's den Leuten. Und jetzt stellt sie in die innere Frage, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? Haben wir die Frage auch schon gehört? Oder auch schon selber gestellt? Wie soll ich? Wir haben eine Aufgabe bekommen, jetzt schauen wir uns an, unsere Fähigkeiten, unsere Begabungen, und dann sagen wir, wie soll ich? Vergiss es. Bist bei mir an der falschen Adresse. Da musst du irgendwo auf einen zu, der eine Ausbildung hat oder die Möglichkeiten hat, aus anderen Hintergründen raus. Wie soll ich? Der Mose, als er den Auftrag bekommen hat, das Volk Israel beim Pharao in die Freiheit nachher geführt, sagt er, ich habe eine schwere Zunge. Könnt ihr mir einen aufzählen, der besser ausgebildet war wie der Mose? Der war 40 Jahre in allen Fächern von Ägypten ausgebildet. Der war überall ausgebildet, was es gibt. Der Jeremia, als er den Auftrag bekommen hat, hat gesagt, ich bin zu jung. Und jetzt könnte man eins ums andere aufzählen und immer wieder steht die Frage, wie soll ich? Und jetzt möchte ich einfach in deine Situation oder in irgendeine Situation, vielleicht hast du einen unmöglichen Vorgesetzten. Wie soll ich mit dem noch weiter rauskommen? Irgendwann wirf ich den Battle her und gehe weiter. Ich suche mir etwas anderes. Vielleicht hast du einen Nachbar, der so schwierig ist. Wie soll ich? Du kannst immer wieder die Frage stellen und dann ist die Frage, was machen wir mit dem? Und jetzt gefällt es mir, wie hat der Elisa reagiert? Ist er auf die Problematik eingegangen? Mit keinem Wort. Er hat sich nicht von seinem Gedanken, von seinem Weg ablenken, sondern er hat dem anderen nur den Befehl wiederholt. Und manchmal ist das auch bei uns das Beste. Wenn Gott einfach nochmal sagt, Markus, ich habe dich geschickt. Gang. Und wenn ich meine Bedenken geäussert habe, sagt der Markus, ich habe dich geschickt. Nicht wie soll ich, wenn ich den Auftrag von dem habe, wo Himmel und Erde geschaffen hat, wo die Sterne, die wir gestern gesehen haben, das Universum, wenn der mir einen Auftrag gibt, wenn wir das nicht in Frage stellen, dann gibt er uns auch die Ausrüstung dazu, er gibt uns die Fähigkeiten, er gibt uns Möglichkeiten dazu, den Dienst zu erfüllen, wie er ihn haben will. Gib den Leuten, dass sie essen, denn so spricht der Herr, sei das zweimal, man wird essen und übrig lassen. Und jetzt könnten wir im Neuen Testament an das Wunder anknüpfen von den 4'000 und von den 5'000, die nur Männer waren. Bei diesen 5'000 Männern hat der Herr Jesus die Jünger gefragt, wie viele haben sie, und dann mussten sie sagen, eigentlich haben wir gar nichts, aber das ist ein Bub und der hat 5 Brötchen und 2 Fische. Also sie haben nicht einmal das, was sie dort noch angebracht haben, ist von ihnen gewesen, sie haben nichts gehabt. Und dann sagt er, bringt es und lasst die Leute lagern, wir kennen die Geschichte. Und es ist verteilt worden. Und jetzt möchte ich einen Schritt weitergehen und auch bei uns der Auftrag. Wir alle, die heute Morgen hier drin sind, einmal nehmen das an, wir haben von dem Lebensbrot gegessen. Wir haben einen grossen Teil wahrscheinlich am Tisch des Herrn das Abendmahl genommen. Ist das Selbstzweck? Nie, nie. Sonst sind wir beim Gehasi, wo es ein Stück weit Selbstzweck wäre. Wir sind beim Elisa, der sagt, gib es den Leuten, dass sie essen. Und es wird noch übrig haben. Wir wollen auch gerade in dieser Adventszeit, wo wir jetzt hinein kommen, wenn wir versuchen, bei Nachbarn, bei Leuten, die wir Kontakt haben, immer wieder mit dem Licht, das uns der Herr Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde gebracht hat, mit dem Licht in dunkle Herzen, in dunkle Wohnungen hineingehen. Nicht wie soll ich, sondern Herr Jesus, wenn du mir sagst, dann wollen wir es gerne machen, wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen aufschauen zu dir, am Anfänger und Vollender. Das göttliche Prinzip ist nicht, dass ich für mich schaue und dann ist für alle geschaut, wenn das jeder macht. Man hört etwa den Spruch, wenn jeder für sich schaut, ist für alle geschaut. Das biblische Prinzip ist, dass wir für die Nächsten schauen sollen. Von mir weg aufs Nächste. Und auch gerade bei diesen Zusammenhängen aus dieser Geschichte heraus sehen wir das. Wo der Mann die Brötchen gebracht hat, die Erstlingsgabe, ist der Elisa ein Anliegen gewesen, dass das verteilt wird. Dass die Leute durch das gestärkt, ermutigt und erquickt werden. Und das wollen wir auch so machen. Es gibt einzelne Sachen, die vermehren sich durchs Brauchen und das Weitergeben. Beim Geld ist es nicht unbedingt so, ausser der Segen Gottes sei drauf, da dürfen wir es auch so erleben. Aber bei der Liebe ist es so. Dort, wo wir die Liebe weitergeben, wird sie sich mehren. Und wo wir anfangen, die Liebe zurückzuhalten, wird etwas kalt ziehen. Und alles, was wir von Gottes Seite bekommen haben und weitergeben, wird sich mehren. Der Herr Jesus sagt das im Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit Sie oder damit wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Und das auch in der Adventszeit. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du vor 2000 Jahren die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du Mensch geworden bist, dass du auf die Erde gekommen bist, um uns aus dieser Bindung, aus dieser Dunkelheit herauszulösen. Dass du eine ewige Erlösung vollbracht hast und dass wir durch dich nun den Himmel offen haben dürfen. Einen freien Zugang in die Gegenwart Gottes. Du hast sie in unseren Herzen Weihnacht werden. Frieden und Licht ist gekommen. Danke dir ganz herzlich dafür. Und danke, dass du jetzt auch mit jedem Einzelnen in die kommende Woche mitkommst, dass du jedes begleitest und dass du alle, wie du auch gesagt hast, wir sollen das Licht sein, Lichter lassen hier dem Ort, wo du uns hergestellt hast. Dass noch manches darf den Weg zu dir sehen, dass noch manches sich darf orientieren an dem ewigen Licht und das Lebensbrot darf essen, wie wir es erlebt haben. Frieden und Freiheit darf finden in dir. Segne du die ganze Gemeinde, wenn wir dann auseinander gehen. Amen.